Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Explodierende Benzinpreise, 2,30 Euro kostet der Diesel. Das ist unser heutiges Thema bei Doppelspitze. Mein Name ist Raphael Binkowski und neben mir sitzt
Leonie Jenes. Ich bin Volontärin beim Staatsanzeiger und ich darf mich heute mit unserem Chefredakteur über dieses doch sehr im Alltag präsente Thema unterhalten.
Die Ehre liegt ganz bei mir. Ich darf mich mit dir darüber unterhalten. Vielen Dank. Und wir haben sogar noch einen Experten aus der Redaktion hinzugezogen, nämlich Wolfgang Lehr, unser Wirtschaftsredakteur. Der wird gleich hier auftauchen. Aber Leonie, jetzt erzähl du erstmal, wie hast du denn diese neue Benzinkrise erlebt?
Also ich kann mich erinnern, als es angefangen hat vor, sagen wir mal, 2 Wochen, kam noch meine Mutter um die Ecke und hat ganz panisch gefragt, hast du gestern ein Auto vollgetankt? Ich habe noch gefragt, nein, warum? Hat sie gesagt, ja, jetzt solltest du es lassen.
Tja, das passiert gerade nicht nur nicht bei euch zu Hause, sondern bei vielen Haushalten. Bei meinen Eltern, die müssen einmal im Jahr Öl tanken. Wir haben festgestellt, oh, wir müssen gerade Öl tanken. Auch nicht gerade der beste Zeitpunkt für, ne?
Ganz schlechtes Timing, würde ich sagen.
Tja, aber der Ölpreis hat natürlich noch ganz andere Auswirkungen, ne? Nicht nur die Benzinpreise, da sieht man das, wenn man an der Tankstelle vorbeifährt. Klar, da sieht man die 2,30 Euro oder auch andere Signalpreise, aber es gibt da noch viel weitere Auswirkungen. Hast du da weitere Erfahrungen gemacht?
Also so im Alltag, wenn ich jetzt einkaufen gehe, muss ich sagen, was mir extrem aufgefallen ist, die Butter wird wieder günstiger. Die habe ich jetzt teilweise schon unter 1 Euro gesehen, wo es mich total erstaunt hat. Ich war schon bei 1,10 Euro geschockt und da gab es ja auch mal vor ein paar Wochen die Phase, wo sich Aldi und Lidl so ein bisschen um die billigste Butter gestritten haben. Und das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Weil davor habe ich auch beim Backen drüber nachgedacht, oh Gott, ich brauche jetzt 3 Stück Butter. Wie soll ich das bewerkstelligen? Der Kuchen kostet mich meine halbe Niere.
Siehst du? So praktische Probleme besprechen wir beim Podcast. Aber du hast deine Niere hoffentlich noch.
Dazu sage ich erstmal lieber nichts. Aber Raphael, erzähl du doch mal, wo ist es denn dir aufgefallen?
Ja, ich habe jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass ich ein Elektroauto fahre und deswegen mit den Benzinpreisen nicht so direkt bewilligt bin. Aber natürlich merkt man das an ganz vielen Stellen. Ne? Wir merken uns zum Beispiel, die Busunternehmen kämpfen. Viele haben jetzt plötzlich höhere Energiepreise und irgendwie hängt ja alles an den Energiepreisen. Vielleicht ist bei der Butter ein Sonderfaktor, während uns der Butterkrieg der Bauern und der Milchwirtschaft, aber die anderen Lebensmittel sind schon deutlich teurer geworden und ich glaube, das betrifft fast jeden, egal ob man Auto fährt oder nicht, die Transportunternehmer kämpfen natürlich und das Problem ist ja, wenn der Ölpreis steigt, steigt alles, weil dann steigt auch der Gaspreis und wenn der Gaspreis steigt, steigt auch immer mal der Strompreis, also man kann sich das ja an einer Hand abzählen, dass das Auswirkungen auf alles hat. Vor allem ist ja der Sprung so enorm. Also wir haben ja eine Preissteigerung um 50 Cent innerhalb von ganz wenigen Wochen gehabt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich das jemals erlebt habe. Bei Ölkrise in den 70ern waren wir beide noch nicht geboren. Das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist in so kurzer Zeit.
Also ich kann mich erinnern, dass ich in der Nacht von meinem 22. Geburtstag tatsächlich einmal für 2,20 Euro tanken musste. Und das hat mir so wehgetan damals. Aber ich glaube, das war auch der höchste Spritpreis, den ich je erlebt habe. So, als ich 22 geworden bin, das ist 2022 gewesen, kann man sich
richtig
recht gut errechnen.
Stimmt, ganz einfach zu rechnen, ja.
Ist also auch schon ein paar Jahre her, dass ich das erlebt habe. Ich hätte darauf verzichten können, dass es wieder passiert.
Aber kommen wir zunächst mal zu unserem Werbepartner und Sponsor, dem Sparkassenverband Baden-Württemberg. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten. Denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon mal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkasse nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Aber das Ganze hat ja seinen Ursprung gar nicht in Baden-Württemberg, wie wir wissen. Und weil wir da einen Experten in der Redaktion haben, der das viel besser weiß als ich, dürfen wir jetzt Wolfgang Lehr begrüßen.
Und er weiß das auch besser als ich, deswegen herzlich willkommen, Wolfgang Lehr.
Ja, ich freue mich, heute hier zu sein in eurem Podcast. Ich habe den jetzt schon mehrmals gehört. Der kommt sehr frisch rüber. gefällt mir sehr. Und ich finde es auch gut, dass die Wirtschaft im Staatsanzeiger auch hier vertreten ist. Und ich glaube, wir haben einige Themen zu besprechen, die richtig spannend sind. Es geht vor allem um Energie, wie ich euch beide gerade auch hab hören sagen.
Ja, ich glaube, Benzinpreis von 2,30 Euro ist das Signalwort überhaupt. Jetzt gibt es ja ganz aktuell Entlastungspaket der Bundesregierung. Die Mineralölsteuer soll sinken um 17 Cent. Es gibt einen Inflationsausgleich, wenn Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine Prämie bezahlen wollen, der dann steuerfrei ist, und es sind noch weitere Maßnahmen angedacht. Wolfgang, was sagst du, reicht das, um jetzt die aktuelle Krise zu entschärfen?
Also ich finde den Aufschlag wirklich gut. Die Koalitionäre haben übers Wochenende geschwitzt und gerungen, mit Sicherheit nicht einfach, aber das Ergebnis lässt sich wirklich erst mal sehen. 17 Cent, das ist ein Wort. Damit entlasten sie eben nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Wirtschaft. Und was viel zu wenig diskutiert wird, welche Folgen haben hohe Energiepreise nämlich für die Unternehmen und die Wirtschaft?
Ja, wir reden immer nur über die Tankstelle. Ja, da sieht es natürlich jeder, wenn an der Tankstelle der Preis aufleuchtet. Aber was gar nicht so wahrgenommen wird, ist, jedes Unternehmen hat natürlich jetzt plötzlich höhere Energiekosten. Nicht nur Speditionen, da ist es offensichtlich, die tanken natürlich jeden Tag sehr viel Diesel, um ihre Lastwagen zu fahren. Was erlebst du denn? Du sprichst ja jeden Tag mit Unternehmern, mit Mittelständlern. Wie ist denn da die Lage? Wie wirkt sich das aus?
Also von den Spritkosten mal rüber zu den Stromkosten. Diese Woche haben wir im Staatsanzeiger, finde ich, eine spannende Geschichte auf der Wirtschaft. Da geht es um die badischen Stahlwerke, die wirklich sehr wichtig sind für die baden-württembergische Bauwirtschaft. Und diese badischen Stahlwerke im Kehl, die haben Probleme mit dem hohen Strompreis im Moment. Und um das zu veranschaulichen, die badischen Stahlwerke produzieren 2,5 Millionen Tonnen Stahl, vornehmlich eben für die baden-württembergische oder für die deutsche Bauwirtschaft. Das ist schon systemrelevant. Und wenn die jetzt sehr hohe Stromkosten haben, müssen die diese Kosten ja auch weitergeben. Das heißt, alles, was wir bauen, wird teurer. Insofern ist es ein Thema auch für viele andere Bereiche, also Bauwirtschaft oder Spediteure. Die Landwirtschaft ist betroffen im Moment durch die hohen Ölpreise. Haben wir das Problem, dass die Düngemittel knapp werden und die Düngemittel teuer werden. Das heißt, wenn wir in den Supermarkt gehen, kann es sein, dass wir demnächst viel mehr Geld bezahlen müssen für unsere Möhre aus Deutschland.
Eigentlich ist der Ölpreis so ein bisschen wie früher der Brotpreis, ne? Da sind Revolutionen ausgelöst worden in Frankreich damals, 1789, und so ist es jetzt halt hier nochmal ganz anders. Reden wir doch mal ein bisschen über die Ursachen, ne? Ich glaube, das ist vielschichtig. Die eine offensichtliche Ursache, die sozusagen jetzt auf der Weltbühne passiert, ist die Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran-Krieg, der ja eher von Donald Trump begonnen wurde. Das ist sicherlich was den aktuellen Anstieg ein Stück weit verursacht hat. Da streiten natürlich die Auguren, wie viel davon. Liegen jetzt Tanker hier vor Amsterdam, die nicht löschen dürfen? Ja, wahrscheinlich ist das ein Teil so, ein Teil blickt aber auch wirklich fest. Und diese Unsicherheit, ich glaube, das ist das Hauptproblem, ja, dass selbst wenn der Tanker durchkäme, es gibt eben Probleme mit der Versicherung, es fährt eben keiner durch, und das blockiert gerade die Weltwirtschaft. Das ist sicher was jeder jetzt merkt. Aber natürlich, das wirst du jetzt auch gleich anführen, Wolfgang, der Benzinpreis war ja vorher auch schon höher als in anderen Ländern. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Trotzdem, also meine erste Analyse war, wir haben natürlich ein aktuelles Problem, dass der Iran-Krieg erstmal den ganzen Ölmarkt durcheinander bringt und das gut verknappt. Das ist sicher ein Teil der Wahrheit.
Ja, das stimmt. Ölpreise, die sind im Moment weltweit eine strategische Waffe. Und wir sind ja zwischen den verschiedenen Blöcken. Man kann sagen, der Westen oder die BRICS-Staaten. Die BRICS-Staaten, bilden ja auch so einen Block. Dazu gehört ja vor allem China, Indien, Russland, Südafrika und der Iran. Und das macht das Ganze natürlich hochkomplex und kompliziert, weil diese Blöcke eben gegeneinander also arbeiten. Erdöl wird als strategische Waffe jetzt genutzt. Und wir in Deutschland, aber auch in Europa, haben das Problem, dass wir eben keine großen Ölressourcen haben, Gasressourcen. Und die, die wir haben, die nutzen wir nicht optimal. Wir könnten natürlich auch, ich sag mal, in Deutschland Öl schürfen. Wir könnten auch unser Gas nutzen. Wir haben immerhin Ressourcen, Gasressourcen, die wir 40 Jahre lang nutzen könnten. Also unser Öl kommt im Moment zum größten Teil aus Norwegen. Und ich denke, wir müssen wegkommen irgendwann von der Preisdiskussion und hinkommen zu einer Diskussion, woher bekommen wir unsere Rohstoffe künftig. Das heißt, Deutschland muss strategisch denken, weil diese Blöcke im Moment alle strategisch denken. Und da muss Deutschland seine eigene Position finden, beziehungsweise Europa muss seine eigene Position finden und sich fragen, woher bekomme ich für morgen die Rohstoffe? Und das ist Thema Nummer eins hier.
Ja, ich glaube, wir sind da strategisch in einer ganz schwierigen Situation in Europa. Ja, wir haben sozusagen jetzt durch den Ukraine-Krieg, ist uns ja ein wichtiger Lieferant weggebrochen. Wir dürfen eins nicht vergessen, dieser tolle Aufschwung, 10 Jahre von 2010 bis 2020, der war natürlich sehr stark durch billiges russisches Gas mitfinanziert. Ja, das heißt, wir haben da enorm von profitiert, haben auch ein Stück weit Öl bekommen aus Russland. Das ist beides natürlich mit dem Ukraine-Krieg weggebrochen. Jetzt hat man mühsam versucht, neue Lieferketten zu etablieren, auch beim Gas vor allem. Ne? Norwegen, hast du völlig richtig gesagt, ist ein wichtiger Partner. Und jetzt passiert sozusagen die zweite geopolitische Krise, ein weiterer Krieg, der entstanden ist. Und das hat, glaube ich, das Weiße Haus oder haben diejenigen, die angegriffen haben, völlig unterschätzt. Der Iran ist jetzt in einer strategisch sehr geschickten Lage. Die müssen nämlich einfach nichts tun und einfach diese Straße blockieren und haben damit plötzlich ein Druckmittel in der Hand, um fast die ganze Welt zu erpressen. Ja, und das ist natürlich jetzt völlig richtig für Europa die missliche Situation, weil wir haben, selbst wenn wir Ressourcen haben, sie werden nur sehr teuer und sehr schwer zu fördern. Wir sind extrem abhängig von Exporten und das kann man aber so schnell wahrscheinlich auch gar nicht lösen. Ne? So bewundernswert es ist, dass die Regierung jetzt endlich handelt, aber das löst natürlich nicht das strukturelle Problem, das dahinter steckt.
Also eine schnelle Lösung sehe ich auch nicht, überhaupt nicht. Leider die Straße von Hormuz wird es bestimmt noch längere Zeit ein Problem sein, weil Trump und seine Administration, die haben ja angekündigt, sie wollen jetzt sagen, wer durchfährt, zu welchem Preis. Das sorgt weiterhin für große Unsicherheit. Trotzdem denke ich, dass Deutschland unbedingt strategisch sich überlegen muss, langfristig, woher kommen die Rohstoffe? Und ich meine, dass Russland langfristig weiterhin ein Partner sein kann. Also ich denke, Putin wird nicht ewig regieren. Irgendwann, der ist ja auch schon ein bisschen älter, wird er auch abtreten. Ich hoffe, dass Europa und Russland dann wieder einen Modus finden, wie sie zusammenarbeiten können. Denn es geht nicht nur um Öl oder Gas, es geht auch um seltene Erden. Und das ist das nächste Problem. Seltene Erden braucht ein Industriestandort wie Deutschland sehr dringend. Ohne das können wir gar nichts machen hier. Deswegen müssen wir auch auf Partner setzen, langfristig, die eben seltene Erden haben. Und das ist auf jeden Fall Russland mit Sicherheit. Weil China sitzt auf einem Teil der seltenen Erden. In China ist die Weiterverarbeitung sehr fortgeschritten. Und wir machen uns dann, abhängig sind wir immer, wir machen uns abhängig von China. Aber wir sollten mehrere Lieferanten auf jeden Fall immer haben. Das wäre wichtig.
Ja, Russland ist natürlich ein besonderes Thema. Wir dürfen eins nicht vergessen. Ne? Bevor dieser Krieg ausgebrochen ist, waren Russland und Deutschland sehr enge Partner. Ne? Wir waren tatsächlich sogar befreundet. Das heißt, die Strategie, die war ja nicht nur von Merkel, sondern von allen Regierungen davor, war Handel und dadurch Annäherung und durch solche Handelsbeziehungen Kriege vermeiden. Das hat leider nicht funktioniert, ja, weil tatsächlich, glaube ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt die Kommunikation zwischen Putin und dem Westen komplett abgerissen ist und Putin sich dann radikalisiert hat und angegriffen hat. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass sozusagen im Windschatten dieses Iran-Krieges vielleicht auch eine Lösung in der Ukraine stattfindet, aber da scheinen alle Gespräche immer wieder zu stoppen. Aber ich glaube, da will ich dir zustimmen, dieser Krieg kann nicht ewig dauern, für beide Seiten nicht. Ne? Also Russland hat enorme Ressourcen und auch, das darf man nicht vergessen, Menschenleben in diesem Krieg geopfert. Da haben wir vielleicht einen anderen Maßstab, aber natürlich zahlt auch der Westen enorme Summen. Also dieser Krieg mitten in Europa, der stört nicht nur die Handelsströme, der kostet unheimlich viel Geld und Ressourcen und er blockiert natürlich die Form von Zusammenarbeit, die wir in Europa brauchen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Frieden irgendwie stattfindet, ich sehe leider noch keinen so rechten Weg dazu, ne, man wird wahrscheinlich irgendwie ein Stück weit das Land aufteilen müssen und dann aber halt irgendeine stabile Ordnung finden, die verhindert, dass der Krieg wieder ausbricht in ein paar Jahren. Wenn das stattfindet, dann kann man sicher wieder auch über Handelsbeziehungen nachdenken. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass das passiert. Allerdings ist das auch etwas, was wahrscheinlich eher langfristig wirkt.
Ja, aus meiner Sicht schmerzt das sehr, dass Russland einen anderen Weg geht als Europa. Wenn es eine Chance gibt, eines Tages wieder da eine Kooperation zu schaffen, dann würde das beiden Regionen unglaublich viel Vorteile bieten, denn Russland ist kulturell, ist uns nahe. Wir könnten kulturell mit Russland, glaube ich, sehr gut die Zukunft gestalten, also auch eben wirtschaftlich, ja. Das wäre einfach wichtig, dass wir da auch langfristig denken in der EU und in Deutschland.
Ja, klar. Jetzt gibt es natürlich zwei Strategien. Na, du sagst, viele Lieferanten finden, richtig. Eine andere Strategie könnte natürlich auch sein, stärker autark zu wirken. Wir haben jetzt ja schon einen Anteil von etwa 60% regenerativen Stroms. Da ist halt der große Vorteil, das müssen wir von nirgendwo importieren. Da sind wir nicht abhängig von irgendwelchen Diktaturen, von autokratischen Staaten oder von Kriegen. Wir wären natürlich selber unabhängig davon. Eine Strategie, die ja ohnehin beschritten wird, man könnte natürlich argumentieren, wenn wir jetzt stärker Elektroautos fahren und noch die regenerativen Energien weiter ausbauen, mit jedem Windrad, das gebaut wird, sind wir weniger abhängig. Wie würdest du das beurteilen?
Also mit Sicherheit ist es wichtig, die Erneuerbaren auszubauen. Und zwar nicht nur Strom, sondern es wird ja auch zum Beispiel wie in Mannheim längst aus dem Fluss mit einer Wärmepumpe Fernenergie gewonnen. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, erneuerbare Energien zu fördern, auszubauen und weiter einzusetzen. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Aber ob das am Ende des Tages ausreicht, um ein Industrieland wie Deutschland zu versorgen, das bezweifle ich. Das dürfte so lange noch dauern, bis wir so weit sind mit Erneuerbaren, dass wir bis dahin tatsächlich aktuell jetzt auch überlegen müssen, wie wir diese Zeit noch überbrücken können. Und interessanterweise, zum Beispiel gibt es ja den Verband Kernenergie, ja, die sagen, aktuelle Mitteilung, glaube ich, vor ein paar Tagen, haben gesagt, wir könnten relativ kurzfristig 6 Atomkraftwerke wieder revitalisieren. Wir könnten die wieder ans Netz bringen. Wir hätten auf einen Schlag wahrscheinlich Energiekosten, die unter 5 Cent pro Kilowattstunde sind. Das heißt, wir wären da wieder deutlich wettbewerbsfähiger und könnten uns dann damit Zeit kaufen, um die Erneuerbaren auszubauen.
Tatsächlich bin ich in dem Punkt sehr skeptisch. Meinst du damit bestehende, stillgelegte Atomkraftwerke wieder reaktivieren oder ganz neue bauen?
Also die sagen, bisher stillgelegte 6 Stück nennen die an der Zahl, also die man relativ kurzfristig wieder revitalisieren könnte oder ans Netz bringen könnte.
Ja, also ich bin generell bei Atomkraft relativ skeptisch, weil bisher immer die Atomkraft eine relativ teure Technologie war, die nur dann billiger wurde, wenn sozusagen nach 40 Jahren Kernkraftwerke abgeschrieben worden sind. Sind natürlich auch gesellschaftlich sehr umstritten. Ne? Es gab ja immer relativ stabile Mehrheiten auch gegen die Kernenergie. Klar, deswegen bin so ein bisschen, ich glaube nicht, dass uns das kurzfristig hilft. Tatsächlich hast du aber in einem Punkt recht, Wolfgang. Wir werden natürlich selbst bei einem sehr hohen Anteil erneuerbarer Energien immer eine Grundlast brauchen, ne? Weil eben Wind und Sonne nicht gleichzeitig scheinen. Und deswegen ist das so wichtig, was eigentlich schon längst die Bundesregierung hätte anpeilen müssen, nämlich die Grundlaststrategie, dass eben Gaskraftwerke relativ modern, die dann schnell hochgefahren werden können, einspringen, wenn eben sozusagen Sonne und Wind nicht gleichzeitig oder auch überhaupt nicht scheinen und wehen. Ja, das ist sicher ein Punkt und da müssten wir, glaube ich, schon viel weiter sein. Da wartet auch der große Energiekonzern, die EnBW, hier seit mehreren Jahren auf eine Strategie. Ne? Also Herr Stamatolopoulos, der Vorstandsvorsitzende, ich habe ein bisschen geübt, um den Namen auszusprechen, da hat er immer wieder gesagt, wir wären bereit, aber wir bräuchten jetzt das Signal von der Bundesregierung, wann sollen wir was bauen und wie kriegen wir einen Ausgleich dafür, dass diese Kraftwerke natürlich den größten Teil nicht laufen, sondern nur dann anspringen, wenn die sogenannte Dunkelflaute passiert. Ne? Das ist sicher ein Thema, wo wir Nachholbedarf haben.
Also ich denke, langfristig kann man Strategien entwickeln, wie wir aus der Patsche kommen. Kurzfristig ist es schwierig, weil wir können das Angebot jetzt nicht mal schnell erhöhen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was am Wochenende passiert ist, eben, dass die Regierungskoalition Vorschläge gemacht hat. Und ein Vorschlag, den finde ich ja immer noch interessant, der im Orbit kreist, das ist der Punkt, an dem sich die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und der Finanzminister Lars Klingbeil sehr reiben, das ist die Übergewinnsteuer. Mhm. Klingbeil will mit dieser Übergewinnsteuer die Ölkonzerne und die Raffinerien züchtigen. Und das Kartellamt soll herausfinden, wer von den Anbietern da Übergewinne erwirtschaftet und sozusagen in Anführungszeichen den Verbraucher abzockt. Das ist ein weiterhin Streitthema und Klingbeil hat das wahrscheinlich am Wochenende durchsetzen können gegen seine Kontrahentin Katharina Reiche. Und das wird weiterhin ein Thema bleiben, das auf dem Tisch ist. Das ist eine kurzfristige Maßnahme, die diskutiert wird, ob sie Sinn macht oder nicht. Da bin ich als Ökonom natürlich sehr skeptisch.
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube erstens, es wird, glaube ich, nur europäisch gehen. Man kann, glaube ich, nicht als einzelnes Land einfach eine Übergewinnsteuer verabschieden. Müsste man aber sicher erstmal noch verfassungsrechtlich prüfen. Es klingt natürlich auf den ersten Anblick verlockend, ne? Weil wir haben natürlich erlebt, dass hier die Ölkonzerne jetzt in der aktuellen Krise einfach die Preise massiv erhöht haben, obwohl die Knappheit des Öls nicht so dramatisch war, zumindest in weiten Teilen. Wir haben das auch in der Corona-Krise erlebt. Es gab immer wieder solche einzelnen Situationen, wo plötzlich Preise explodiert sind. Und da klingt es natürlich charmant, okay, dann schöpfe ich doch von dem Gewinn etwas ab und nehme den einfach mit. Der Teufel steckt natürlich im Detail. Ne? Was ist denn an Gewinn, an Übergewinn? Ist es auch, wenn Rheinmetall plötzlich große Gewinne macht, weil hochgerüstet wird, ist es dann auch ein Übergewinn? Oder wenn Google oder ein Tech-Konzern plötzlich seine Gewinne um 30%, 40%, 50% steigert, weil eben gerade ein Marktsegment boomt? Das ist natürlich eine relativ knifflige Frage. Ne? Wie definiere ich das? Und wie finde ich auch heraus, welcher Teil der Bilanz denn der Übergewinn ist und welcher nicht ist? Das macht die Sache, glaube ich, kompliziert.
Ja, was ich denke, was hinzukommt, ist, das hat die Katharina Reiche auch klar gemacht, die Ölkonzerne, die müssen ja auch investieren. Das heißt, wenn wir eine Zukunft haben wollen, dass Erdöl hier raffiniert wird in Deutschland, dann bedarf es Investitionen. Wenn man diese Konzerne jetzt schwächt, indem man ihre Gewinne besteuert mit einer Übergewinnsteuer, dann können die eben nicht mehr ausreichend investieren. Das müsste man eigentlich berücksichtigen. Wir wollen ja weiterhin an unserem Standort Erdöl raffinerieren. Also dieses Erdöl, das geht ja nicht nur in unsere Autos, das ist ja, das geht in die Produktion, ist ja ein Rohstoff, genauso wie Gas. BASF in Ludwigshafen produziert daraus verschiedenste Materialien, zum Beispiel Plastik. Hm. Oder aus Gas. Gas ist eine Vorstufe für Dünger. Ja, also wir brauchen diese Rohstoffe weiterhin hier. Wenn man zum Beispiel an Erdöl denkt, ist natürlich für die Bauindustrie Bitumen ein sehr wichtiger Stoff. Das heißt, alles, was wir auf die Straße aufbringen, kommt aus einer Erdölraffinerie und wird dort fraktioniert. Das heißt, getrennt von den anderen Stoffen, und damit werden bei uns Straßen gebaut.
Das stimmt. Ich glaube nur nicht so die Geschichte von den armen Mineralölkonzernen, die mit so einer Übergewinnsteuer plötzlich stark belastet würden. Ich meine, die haben natürlich jetzt einen riesen Gewinn gemacht. Die haben ja keine weiteren Kosten gehabt, haben plötzlich 50 Cent mehr für den Liter Benzin oder Diesel verlangen können. Also da ist, glaube ich, schon was dran, dass da jetzt plötzlich eine Gewinnexplosion stattgefunden hat. Meine Skepsis greift eher in die Frage, wie kann man das denn jetzt abschöpfen? Also so, dass es fair und nachvollziehbar ist, ja, wenn dann der Nächste sagt, na, ich würde gerne jetzt die Gewinne von Agrarkonzernen oder von Pharmakonzernen abschöpfen, weil die plötzlich einen Boom auf dem Markt haben. Das ist, glaube ich, eher so, das hat verfassungsrechtlich auch ganz schwer greifbar. Da müssten ja dann auch die Bilanzen offengelegt werden. Ich glaube, das wird schon schwierig. Man kann das vielleicht definieren, indem man sagt, eine bestimmte Notlage muss von der Regierung definiert werden und dann werden irgendwelche Zeiträume herangezogen. Sehr kompliziert. In Spanien gab es, glaube ich, diese Steuer. Da hat man das irgendwie relativ eingehegt, aber da bin ich etwas skeptisch. Vielleicht könnte ja ein ganz anderer Hebel des Wettbewerbsrechts sein. Ich verweise mal auf den Essay im Staatsanzeiger vom letzten Freitag. Da hat Elena Handrak, eine Expertin für Wettbewerbsrecht, darauf hingewiesen, naja, wir können da viel, wie hat sie geschrieben, Aktionismus an der Tankstelle betreiben. Das ist vielleicht jetzt auch, damit die Öffentlichkeit beruhigt wird. Aber vielleicht ist der viel entscheidendere Faktor, wie gelingt es denn vielleicht, diesen Ölwettbewerb auch so zu entzerren, dass da echter Wettbewerb stattfindet. Der findet nämlich, glaube ich, nur zum Schein an der Tankstelle. Da denkt man, ja, die eine Tankstelle erhöht um 1 Cent, sofort zieht die andere nach. Das ist, glaube ich, so ein vorgeholter Wettbewerb. Tatsächlich ist auf dem Markt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eine sehr starke Monopolisierung da. Und das könnte vielleicht ein Hebel sein, um wirklich den Preis auch so zu senken, dass eben durch Wettbewerb auch ein vernünftiger Preiskampf entsteht.
Also das Kartellrecht ist dazu da. Genau dafür, um solche Marktkonzentration, Marktmacht zu unterbinden. Der Andreas Mundt, der Präsident des Bundeskartellamts in Bonn, hat dazu aber schon Stellung genommen, hat gesagt, wenn man jetzt die Ölkonzerne an die Kandare nehmen will und sie mehr kontrollieren will, dann wird es nicht von heute auf morgen gehen. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, sie würden uns abzocken, dann kann man natürlich hingehen und sagen, pass mal auf, wir wollen jetzt eure Kalkulation sehen. Dann sagen die Konzerne, ja, haha, dürft ihr das überhaupt? Nein, die Marktmacht der Konzerne ist so groß, dass ein Andreas Mundt vom Kartellamt auch möglich nur ein kleiner Mann ist, der dann vor Gericht vielleicht mit denen verhandeln würde und dann vor Gericht, also er hat gesagt, man muss erwarten, dass 5 Anwaltskanzleien kommen pro Ölkonzern und davon sind nur 1, 2 nur allein dafür da, um Fehler im Verfahren der Kartellbehörde zu finden. Das heißt, die sind nicht nur mächtig, was den Markt dann betrifft, sondern eigentlich auch mächtig vor Gericht. Die Chancen, dass das Bundeskartellamt wirklich diese Konzerne in die Schranken weist, sind also kurzfristig unmöglich, eher langfristig, aber es gibt im Moment ja noch Verfahren, die aus der Ölkrise, wann war das? Corona gab es ja auch, da gab es ja auch Verfahren gegen die Ölkonzerne, die laufen noch. Das heißt, ein Verfahren, die können das so lange rauszögern, bis niemand mehr danach schaut. Also kurzfristig ist das Kartellamt keine Lösung.
Das glaube ich allerdings auch, weil sicher die Ölindustrie jetzt sicher eine ist, die eine der mächtigsten der Welt ist, die bestens vernetzt ist, die mit Lobbyisten ausgestattet ist, weil da natürlich einfach sagenhafte Gewinne gemacht werden. Ne? Das ist ein Markt, der schwer zu kontrollieren ist. Nicht zuletzt gibt es ja die OPEC, ne? Das Kartell der erdölexportierenden Länder, die ja bewusst auch den Preis steuern und merken, okay, wenn er zu niedrig wird, dann fahren wir die Produktion runter. Also das ist sicher richtig. Also den Ölmarkt zu regulieren, da wäre das deutsche Kartellamt wahrscheinlich, das ist ein Kampf, da ist, glaube ich, David gegen Goliath ein faires Duell.
Ein Kampf gegen Windmühlen wahrscheinlich.
Genau. Ja, das Don Quixote, die Schotte würde da, glaube ich, eher drauf zutreffen. Ja.
Genau.
Ja, das heißt, man kann gar nicht so viel tun. Die Regierung macht jetzt das, sie gibt ja ihren eigenen Übergewinn. Sie hat ja auch profitiert von dem hohen Ölpreis ein Stück weit wieder zurück. Aber deswegen ist vielleicht die Befristung trotzdem ganz wichtig, weil sonst subventioniert man ja nur sozusagen die Gewinne der Ölkonzerne. Ist so ein bisschen wie bei den Elektroautos, wo die Prämie vielleicht dann auch eher die Gewinne der Autoindustrie weiter noch finanziert hat. Also man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht in so eine Mentalität reinrutscht. Der Staat ist für die Absicherung aller Eventualitäten zuständig. Da sind wir, glaube ich, durch Corona in so einen Modus gekommen, dass sofort gerufen wird, wie kann der Staat die Entlastung der Bürger an der Stelle abfedern? Und das ist natürlich ein gefährlicher Mechanismus, weil was passiert dann bei der nächsten Krise?
Ja, Friedrich Merz hat ja auch angekündigt, heute am Montag, dass die Konzerne eben diese Steuersenkung nicht kassieren sollten, sondern weitergeben müssen. Das halte ich für wichtig, eine wichtige Botschaft. Man kann nur hoffen, dass diese 17 Cent wirklich an der Tankstelle ankommen. Auf der anderen Seite halte ich es tatsächlich für gerechtfertigt, dass die Bundesregierung die 17 Cent gesenkt hat, weil wir in Deutschland eben die höchsten Kraftstoffkosten an der Tankstelle haben, sogar fast weltweit. Ich glaube, es gibt nur noch 4, 5 Länder, die teurer sind. Darunter Dänemark interessanterweise. Ja. Und deswegen halte ich es auch für gerechtfertigt, dass der Staat an der Steuerschraube dreht und hier senkend die Steuer senkt und den Verbrauchern und der Wirtschaft hilft.
Klar, das ist sicher ein Effekt, der es sein muss, allein schon auch aus sozialen Gründen. Viele Menschen sind aufs Auto angewiesen, können gar nicht einfach jetzt umsteigen, die können sich auch nicht sofort ein E-Auto kaufen. Na, das ist wie richtig, das zu machen. Man muss natürlich auf eines achten. Es gibt ja auch die CO2-Steuer, die auch am Jahresanfang wieder um 2 Cent gesteigert wurde. Die soll natürlich eine langfristige Lenkungswirkung haben. Ja, das ist ein Effekt, den man gesagt hat, wir wollen keine Regulierung für eine bestimmte Technologie, aber wir verteuern CO2 geplant, langfristig und langsam ansteigend, dass jeder weiß, in 10, 20, 30 Jahren lohnt sich diese Investition nicht mehr. Das halte ich persönlich für ein relativ cleveres, ja fast marktwirtschaftliches Instrument, was besser wäre, sozusagen als immer mit dem Ordnungsrecht einzugreifen, wie wir es ja bei dem Heizungsgesetz erlebt haben. Das war eben der ordnungsrechtliche Hammer, der dann zu Recht auf Widerstand stößt. Ist, glaube ich, im Endeffekt dann noch ein einigermaßen vernünftiges Gesetz geworden, aber so wie es geplant war, ist es ja nicht der richtige Weg. Also da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht diesen Weg konterkariert, indem man sozusagen auf der anderen Seite zu viel zurückgibt. Aber ich bin ganz bei dir, in der aktuellen Krise können wir nicht einfach das einstreichen und warten, bis die Leute an der Tankstelle rebellieren, weil das ja auch politisch schwierig ist. Ne? Das profitieren ja dann nur die anderen davon, die einfachen Lösungen besprechen.
Wenn der CO2-Preis, dass der steigt, das ist ja eine langfristige Planung. Das ist zu erwarten gewesen. Man muss natürlich auch sehen, dass diese Entscheidung, so eine CO2-Abgabe einzuführen, noch aus anderen Zeiten kommt. Wir sind jetzt in der Krise. Diese Idee ist geboren in einer Zeit, als es Deutschland prächtig ging. Wir hatten wirklich 10 fette Jahre in Deutschland. Da lief alles, der Motor lief wunderbar. Die Steuereinnahmen sprudelten auf Rekordhöhen. Also nur jetzt haben wir eine Krise. Das heißt, in der Krise müsste man jetzt tatsächlich flexibel sein und auch wirklich überdenken, ob dieses Instrument im Moment noch Sinn macht. Warum? Weil wir haben weltweit, auch wieder hier in Deutschland, die höchsten Stromkosten. Das macht den Unternehmen zu schaffen, auch im Wettbewerb. Viele Branchen leiden unter den hohen Stromkosten. Und da ist natürlich die Frage, können wir uns mit die höchsten Stromkosten leisten weltweit, wenn wir ein Industrieland sind, das am Export hängt? Und wenn es nicht so ist, müsste man auch bereit sein, nachzujustieren und zu sagen, okay, wir müssen die CO2-Abgabe wieder abwickeln. Wir müssen sie rückabwickeln, weil sie eben aus guten Zeiten geboren ist, mit gut gemeint. Aber im Moment ist es so, dass dieses Jahr, allein in diesem Jahr, wird gerechnet, dass in der Metall- und Elektrobranche 150.000 Arbeitsplätze wegfallen. Also eins muss klar sein, wenn die Wirtschaft schwächelt oder der Motor wirklich stottert, dann werden wir auch keine Energiewende schaffen. Denn wir brauchen die Steuereinnahmen, um diese Energiewende zu flankieren. Und wenn die Wirtschaft nicht wächst, wird auch keine Energiewende gelingen. Das muss jedem klar sein. Deswegen muss man feinjustieren, wenn es sein muss, und auch bereit sein, die heilige Kuh, CO2-Abgabe, wieder zu streichen.
Ja, stimmt. Natürlich ist es so, dass alles, was bisher an CO2-Besteuerung stattfand, ehrlich gesagt immer verschwunden ist in diesen enormen Preisschwankungen, die der Ölmarkt ja auch hat. Na, tatsächlich ist immer die Frage, was mache ich langfristig und kurzfristig? Ich will aber auf eine Frage zurückkommen, Wolfgang. Du hast gerade gesagt, der Motor stottert. Und das kann man ja, glaube ich, tatsächlich für Baden-Württemberg und für Deutschland wörtlich nehmen. Der Motor, das ist in dem Fall unsere Autoindustrie. Und der hängt ja ganz viel, der hängt fast alles. Da hängt der Mittelstand, der Maschinenbau, aber indirekt natürlich auch die Bauwirtschaft, weil wir natürlich als Baden-Württemberg, als Exportland enorm davon leben, dass wir die besten, teuersten Autos produzieren. Hat uns ja 10 Jahre lang diesen unglaublichen Aufschwung geschafft. Porsche, Verkaufsrekorde in China und in den USA. Plötzlich ist alles anders. Porsche hat 20.000 Autos weniger verkauft plötzlich. Woran liegt das denn? Sind deutsche Autos plötzlich nicht mehr gut genug?
Ich denke schon, dass wir weiterhin die besten Autos mit weltweit bauen. Wir haben einen riesigen technischen Vorsprung, zum Beispiel beim Diesel. Der Dieselmotor wird nirgendwo besser gebaut als in Deutschland. Wir haben Bosch mit der Einspritzpumpe, wir haben da die beste Technik weltweit. Und wir legen es aber auch darauf an, dass wir diese Technik auslaufen lassen wollen. Das ist gewollt mit dem Verbrennerverbot. Und das ist natürlich ein kleines Eigentor, muss man eigentlich sagen. Für die eigene Branche ist das nicht gut, dass man so dieses Verbrennerverbot so eng gefasst hat. Ich glaube, an diesem Verbrennerverbot hängt viel. hängen viele Arbeitsplätze. Es gibt ja genügend Studien, die zeigen, wie viele Arbeitsplätze da verloren gehen. Die Transformation zur Elektromobilität, die funktioniert ja nicht so, wie alle oder wie viele Leute gedacht haben. Ohne Förderung funktioniert das nicht. Kaum nimmst du die Förderung weg, geht der Absatz von Elektroautos massiv zurück. Auch in China ist das gerade der Fall. Da wird die Förderung gerade zurückgefahren und schwupp, geht der Absatz massiv, bricht der ein. Die Frau Reiche, Katharina Reiche, hat gesagt, die Erneuerbaren sind jetzt erwachsen, müssen alleine laufen können. Ich finde, in einer Marktwirtschaft muss man auch irgendwann sagen, die Elektromobilität muss auch alleine laufen können. Und ich würde den Markt lieber jetzt nochmal öffnen und sagen, Verbrennerverbot, wir verschieben das. Wir lassen das weiterhin zu, dass wir die besten Autos, besten Verbrenner der Welt bauen. Porsche hat das ja quasi, setzt das ja um, aber die nehmen nochmal 3,7 Milliarden Euro in die Hand, um allein wieder zurück zur Verbrennerstrategie zu kommen. Also da hat man viel Geld verpulvert. Das ist schon eine Nummer, muss ich sagen. Und ich glaube, die Strategie, dass man so per Fingerschnipp sagt, wir sind morgen Elektro, funktioniert nicht. Und wir müssen der Branche auf jeden Fall Zeit geben und wir müssen der Branche auch wieder Rückenwind geben. Wir müssen auch sagen, wir sind hier im Autoland und wir wollen vom Autoland leben und wir stehen hinter unserer Automobilindustrie.
Ich glaube, das ist aber auch politischer Konsens, wie es bei den meisten Parteien im Land. Und tatsächlich ist das Verbrennerverbot ja auch gelockert worden. Ich persönlich glaube nur, die Zukunft liegt nicht im Verbrenner. Der wird sicher noch lange eine Rolle spielen, einfach auch weltweit gesehen. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist, muss man unseren Unternehmen auch ankreiden, sicher hat die Politik viel Schuld an der aktuellen Situation, aber unsere Unternehmen haben es versäumt, wirklich gute, wettbewerbsfähige Elektroautos auf den Markt zu bringen. Wenn man sich anschaut, tatsächlich kommen jetzt neue Elektroautos auf den Markt, die 900 Kilometer Reichweite haben und in 10 Minuten geladen sind. Wenn das der Standard wird und noch das Elektroauto bezahlbar ist, ich glaube, das sind die zwei entscheidenden Faktoren, dann wird, glaube ich, das Elektroauto sich sehr schnell durchsetzen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die Industrie hat. Sie müssen nach wie vor die besten Verbrenner bauen, weil natürlich in bestimmten Marktsegmenten auch weltweit gesehen Verbrenner noch gefragt sind. Aber gerade in China ist natürlich das Thema Elektroauto zumindest beim Massenverbrauch absolut vorne. Und deswegen müsste das eigentlich gelingen, ja, dass eben die Autoindustrie auch in Deutschland sagt, ja, wir bauen hier richtig tolle Elektroautos, die Spaß machen, weil Elektroautos sind, das haben wir von Elon Musk von Tesla gelernt, der jetzt leider ein bisschen abgedriftet ist, aber das Geniale war, ein Auto gebaut, das wirklich Spaß macht, wo du dich reinsetzt, das funktioniert, das viel Platz im Kofferraum hat und das eine riesige Reichweite hat und dazu die passende Infrastruktur. Das sind, glaube ich, die entscheidenden Faktoren. Dann wird das funktionieren. Deswegen, ich glaube, ja, Flexibilität im Ziel, dass wir nicht ein starres Datum festsetzen, das ja vielleicht auch willkürlich gewählt ist. Aber natürlich wäre es fatal, wenn wir jetzt hier sagen würden, naja gut, dann bauen wir jetzt einfach wieder Verbrenner und das funktioniert weiter gut und wir gucken nicht auf die Elektroautos. Und das ist ein bisschen wie bei Zeitungen. Wir müssen ja auch unsere Printzeitung weiter betreiben, aber trotzdem auch digital sein. Man sieht, unsere Industrie ist gerade von ganz vielen Situationen in einer schwierigen Situation, ja. Ja, wir müssen zum Ende unseres kleinen Dialogs kommen, Wolfgang, aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Einblicke, deine Expertise, war, glaube ich, sehr gut und ich glaube, wir sind da schon ganz gut in die Ursachen und auch in die Probleme reingekommen. Ne? Dann erstmal vielen Dank, dass du da dabei warst.
Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte, hat Spaß gemacht.
Super, Dankeschön. Ja, Leonie, jetzt haben wir ganz viel gehört über Ursachen und mögliche Lösungen der Ölpreiskrise. Wir haben natürlich auch festgestellt, so einfach lässt sich es nicht lösen. Da sind wir gerade wirtschaftlich in einer schwierigen Lage insgesamt.
Aber ich glaube, ihr habt das ganz gut gemeistert, mal so das aktuelle Bild fundiert zu erklären.
Ja, ich glaube, dass Wolfgang ist jemand, der sich unheimlich tief mit solchen Themen beschäftigt und als Wirtschaftsredakteur da auch, glaube ich, einen guten Einblick hat. Von daher sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal öfter drüber sprechen. Ne? Aber reden wir noch mal ein bisschen über das, was hier in Baden-Württemberg passiert, mitten in dieser internationalen Krise, mit Iran-Krieg, einer Koalition, die sich in Berlin streitet, haben wir hier auch Koalitionsverhandlungen. Und was tut sich da?
In einem Wort, Raphael, nichts.
Meinst du?
Ich weiß nicht, also dieses Schweigen, das ist doch schon sehr bedrückend. Ich meine, man sagt ja immer, reden ist Silber, Schweigen ist Gold, aber hier sehe ich das jetzt tatsächlich nicht so.
Und wir haben schon 5 Wochen seit der Wahl, die verstrichen sind. Ich sage mal so, ja.
Ist das denn normal? Dauert das immer so lange?
Ich glaube, das kann man ganz schwer sagen. Es gab Koalitionsverhandlungen, die ganz schnell zu Ende gingen. Ich glaube, die letzten 2021 waren tatsächlich sehr flott, weil man sich auch weitgehend einig war. Ich glaube, diesmal ist es ein bisschen komplizierter. Ich glaube aber, es muss nicht nur schlecht sein, dass das jetzt lange dauert. Ich werte das schon auch so, dass die sehr gründlich besprechen und aushandeln, wie es denn in den nächsten 5 Jahre gehen soll. Deswegen hoffe ich, dass man aber dann vielleicht doch in dieser Woche mal endlich mit den Sondierungen fertig ist und in echte Koalitionsgespräche einsteigen kann.
Wenn du sagst, sie gehen da sehr gründlich vor, hat das eventuell auch noch ein bisschen mit dem Misstrauen aus dem Wahlkampf zu tun?
Absolut. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass beide Parteien, und das merken wir, es wird in ganz vielen Details gerungen. Also tatsächlich eher die CDU-Seite besteht auch drauf. Wir wollen ganz genau aufschreiben, wie machen wir das, wie machen wir das, wie machen wir das, damit wir nicht in 1, 2, 3 Jahren darüber streiten, wie haben wir das denn damals gemeint. Das war ein bisschen das Manko der letzten Verhandlungen. Die waren schnell fertig. Man hat aber auch außer ein paar Eckdaten und ein paar einzelnen Vorhaben nicht allzu viel aufgeschrieben. Allerdings ist natürlich die Frage, ob es gelingen kann, einen Plan für 5 Jahre zu schmieden, weil wir wissen ja, nichts ist unerwarteter als der nächste Monat in der Politik. Also da kann ja wieder was völlig anderes passieren, der die Prioritäten völlig neu diktiert. Aber du hast, glaube ich, recht, es geht um Vertrauen. Und Vertrauen heißt, ich setze darauf, dass der andere mich nicht übers Ohr haut, dass er fair ist. Und dazu sollen jetzt halt erstmal Grundregeln geschaffen werden. Das beginnt ja mit der Verteilung der Ministerposten.
Ja, da hast du recht. Aber man muss natürlich auch sagen, je akribischer ich Dinge aufschreibe und je genauer ich bei der Formulierung werde, desto weniger kann mich mein Gegenüber übers Ohr hauen.
Das stimmt.
Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch ein ganz großer Faktor ist und dass sich die Nachwirkungen vielleicht auch noch ein bisschen länger zeigen. Aber ja, gibt es denn schon was Neues zu dem Ministerposten?
Tatsächlich.
Also etwas, das ich nicht weiß.
Naja, Wissen wäre zu viel gesagt, aber man hört so das eine oder das andere. Anscheinend scheinen sich jetzt beide Parteien darauf verständigt zu haben, dass beide gleich viele Ministerien bekommen. Das wären dann jeder 6 Ministerien, was ja auch der Stärke der Parteien entsprechen würde. Man hätte zwar die grüne Seite mit Özdemir als Ministerpräsident eine Anführungszeichen Mehrheit im Kabinett, aber darauf kommt es ja auch im Zweifel auch gar nicht an. Aber jeder hätte gleich viele Minister. Und wahrscheinlich wird das, was wir auch schon hier in diesem Podcast immer wieder vermutet haben, dass die CDU den Landtagspräsidenten stellt. Ich glaube, das kann man als gesetzt ansehen. Jetzt geht es nur um die Frage, kriegt Herr Hagel ein Superministerium aus Wirtschaft und Finanzen, möglicherweise mit einem Vetorecht, dass er sozusagen bei allen Vorhaben sagen kann, Moment, das muss auch finanziert werden. Das könnte eine Konstruktion sein, die, glaube ich, aktuell auch noch diskutiert wird. Und da ist halt die Frage, wie weit ist die grüne Seite bereit, auf ihn zuzugehen, weil natürlich irgendwann auch der Preis völlig zu hoch wird. Letztlich sind beide Parteien ja aber zum Zusammenarbeiten verdammt. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, das wird relativ schnell gehen, dass sie sich dann doch einigen. Und das Zieldatum ist ja klar, ja, dass wir am 12. Mai tritt der Landtag zusammen und einen Tag später soll Cem Özdemir Ministerpräsident werden.
Gut, ist ja noch ein ganzer Monat hin. Das bedeutet, das sind noch knappe 4 Wochen Zeit. Aber ich habe da auch schon mal sowas Leuten hören. Da ging es darum, dass man ja überlegt hat, die Zeit des Ministerpräsidentenamtes, vielleicht aufzuteilen.
Ja, das war die Idee von Jens Spahn direkt nach der Wahl. Also das hören wir, glaube ich, jetzt aus CDU-Kreisen auch nicht mehr. Ich glaube, das war alles ein Trick, um den Preis hochzutreiben. Na, man war auch furchtbar verletzt und empört. Das war sicher die ersten paar Tage der Wahl auch real der Fall, dass die CDU sich ein bisschen ihre Wunden lecken musste. Aber das ist jetzt, glaube ich, vorbei. Das waren eben alles strategische Sachen, die man vorgebracht hat. Ich meine, es wäre auch wenig erklärbar. Die Grünen liegen eben nur mal vorne. Dieses Argument haben wir, glaube ich, nicht mehr gehört. Es ist sicher eine Rolle, wenn es darum geht, wie stark sind beide Parteien. Ist man da wirklich auf Augenhöhe und gibt man ja so ein Amt des Landtagspräsidenten ab? Da könnten ja auch die Grünen sagen, naja, wir sind zwar von den Mandaten her gleich, aber wir sind die stärkste Partei, wir haben mehr Stimmen. Also unter normalen Umständen würden die Grünen weiterhin den oder die Landtagspräsidentin stellen und sie opfern ja mit Muterem Aras auch eine ihrer Galionsfiguren. Das ist jetzt schon ein relativ hoher Preis, der da verlangt wird. Ich glaube, es prallen auch ein bisschen 2 Kulturen aufeinander. Manuel Hagel ist jemand, der alle Dinge sehr genau, akribisch vorbereitet und auch gerne so arbeiten möchte und einen sehr genauen Plan haben möchte. Während, glaube ich, Cem Özdemir oder die Grünen allgemein eher sind, sozusagen eher ein bisschen intuitiver vorgehen und sagen, wir können eh nicht alles vorplanen, dann passiert was, dann müssen wir reagieren. Ja, und diese beiden Kulturen müssen halt jetzt irgendwie zusammenwachsen und irgendwie daraus eine Vertrauensbasis geben. Ich glaube aber nicht, dann hört man ja auch immer wieder Szenarien, man könnte es ja an die Wand fahren lassen oder gibt es Neuwahlen im Herbst.
Aber ich glaube, das waren ganz, ganz vereinzelte Stimmen, die darüber gesprochen haben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Auch das kann, glaube ich, Strategie sein. Ja, du musst ja irgendein Trostszenario haben. Und wenn du mit niemand anders verhandeln kannst, dann musst du halt sagen, okay, wenn es gar nicht klappt, dann machen wir XY. Ja, das heißt, das sind alles strategische Fragen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hören ja wenig als Journalisten. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt nämlich, dass hinter den Kulissen verhandelt wird. Vielleicht auch hart verhandelt wird, vielleicht auch gestritten wird. Aber es ist eben nicht so wie bei der Ampelkoalition in Berlin, wo sozusagen aus Koalitionsverhandlungen SMS rausgeschickt werden über Details. Deswegen, ich glaube, dadurch, dass jetzt so lange und so gründlich und intensiv verhandelt wird, wächst Vertrauen, wächst was zusammen. Und dann werden sie irgendwann mal in der nächsten Woche, vielleicht schon diese Woche, sagen, so, jetzt wagen wir es miteinander. Und dann wählt man sich und dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen. Das heißt, ja, wir Journalisten wollen ja mal alles wissen, sind ungeduldig. Und auch die Wirtschaft und die Bürger sagen, wieso braucht ihr so lange? Ich glaube, wir können denen jetzt einfach auch noch ein bisschen Zeit geben. An der weltwirtschaftlichen Lage wird sich sowieso nichts ändern. Und egal, wann die sich einigen, vor dem 12. Mai, vor dem 13. Mai, wird die neue Regierung nicht im Amt sein. Deswegen glaube ich, geben wir denn noch 4 Wochen, gerade in so aufgeregten Zeit, ist es vielleicht mal ganz gut, wenn Politiker ein bisschen Ruhe haben.
Das heißt, in der nächsten Folge können wir schon mit Ergebnissen rechnen?
Ja,
was denkst du?
Wir könnten mal wieder eine Wette abschließen.
Ach, schon wieder eine.
Die letzte Wette habe ich ja, glaube ich, glatt verloren. Ja, da müsste ich meinen Wetteinsatz noch einlösen.
Ja, ich habe mein Spezi nie bekommen.
Das wird noch eingelöst, ganz sicher, ja. Von daher, das haben wir jetzt hier sozusagen coram publicum nochmal gesagt. Aber ich würde tatsächlich keine Wette eingehen, dass diese Woche Koalitionsverhandlungen stattfinden, weil dazu sehen wir da zu wenig rein. Das ist für mich eine Blackbox. Und noch eine Spezi will ich ja nun nicht verlieren.
Wenn ich jetzt dagegen wette, dann haben wir ja eine Pattsituation im besten Fall für dich.
Dann machen wir das, dann teilen wir das Spezi auf. Jeder die Hälfte.
Oder jeder bringt einfach ein Spezi mit.
Ja, das ist doch ein guter Plan, ja. Pass mal auf, dann schließen wir jetzt nochmal eine Wette ab. Ich bin jetzt einfach mal so mutig und sage, diese Woche wird der Start von Koalitionsverhandlungen verkündet. Und du sagst?
Ich sage nein, das passiert ganz und gar nicht.
Ja, das wird dann immer ein ganzer Spezi-Kasten. So einfach kann man Landespolitik erklären, Leonie, ne?
Wunderbar.
Super. Dann vielen Dank, auch für Dank für das Publikum bzw. das Auditorium, das uns zugehört hat. Wie immer der Hinweis auf www.staatsanzeige.de, da ist täglich was Aktuelles drin und natürlich die gedruckte oder E-Paper-Ausgabe. Gerne auch ein Abo abschließen, wir freuen uns dazu und bleiben Sie uns gewogen und mal schauen, wer nächste Woche hier Spezies mitbringen muss.